Hallo.
Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Es ist nämlich schon 4:45 und so viel Zeit haben wir ja gar nicht. Ich möchte euch alle herzlich willkommen heißen zur Veranstaltung mit dem ja durchaus provokanten Titel Linker Antisemitismus? Fragezeichen. Ich bin Anna aus Berlin von der Attac Campus Gruppe an der HU und arbeite seit einem Jahr zum Thema Antisemitismus in der AG. Genau, und ich sage jetzt ein paar einleitende Worte und wie wir uns das mit der Veranstaltung so vorgestellt haben. Also zurück zum Titel, linker Antisemitismus. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass Antisemitismus als reaktionäre, menschenverachtende, kurz gesagt rechte Ideologie eigentlich überhaupt nichts mit dem, was wir als emanzipatorisch und links verstehen, zu tun haben sollte. Der Untertitel der Veranstaltung präzisiert das Ganze ein wenig. Der heißt Zum Streit über Antisemitismus in sozialen Bewegungen. Dieser Untertitel ist durchaus im doppelten Sinne zu verstehen. Einmal ist diese Veranstaltung zunächst selbst ein inhaltlicher Beitrag zur Diskussion, also im Sinne von, inwieweit stellt Antisemitismus ein Problem dar in sozialen Bewegungen, in linken Bewegungen im weitesten Sinne, beziehungsweise die viel zitierte Anschlussfähigkeit in den Inhalten, in den Themen, in den Argumentationsformen und Strukturen. Und auf der zweiten Ebene, der Metaebene, soll auch Bezug genommen werden darauf, wie verläuft eigentlich die Diskussion, wie wird sie geführt. Sprich, was sind die Folgen aus der Analyse? Wer sagt was in Diskussionen? Wie wird mit Vorwürfen umgegangen? Beziehungsweise, wie sollte mit Vorwürfen auch umgegangen werden? Daran ist auch der Aufbau der Veranstaltung orientiert. Alle Referenten werden jetzt erstmal die Möglichkeit haben, in 10 Minuten eine kurze Diagnose des Problems zu präsentieren. Und danach sollen sie auch die Möglichkeit haben, direkt aufeinander einzugehen, ein bisschen zu diskutieren und sich gegenseitig auch zu kritisieren. Im zweiten Teil wird es dann darum gehen, die sich aus der Diagnose ableitende Therapie zu finden und zu diskutieren. Also wie wird die Diskussion wahrgenommen und was ist zu tun? Großes Fragezeichen. Ihr seht, dass keine Publikumsdiskussion in dem Sinne eingeplant ist. Diese Entscheidung haben wir getroffen, weil das Thema sehr komplex ist und auch von den Beiträgen hier einiges an Tiefgang zu erwarten ist. Und die Diskussion soll deshalb erstmal aufs Podium beschränkt bleiben. Erfahrungsgemäß ist es so, wenn man 10 Leuten die Möglichkeit gibt, 2 Minuten zu reden, dann ist es sehr unbefriedigend und unproduktiv und wird auch dem Thema meiner Meinung nach nicht gerecht, unserer Meinung nach. Es sollen trotzdem alle Beteiligten die Möglichkeit haben, vor allem auch Verständnisfragen natürlich sofort zu stellen, da das Thema, wie gesagt, kompliziert ist. Und eigentlich soll es auch so sein, ihr sollt alle die Möglichkeit haben, inhaltliche Fragen zu den Beiträgen auf Zetteln aufzuschreiben. Und die sollen im Laufe des ersten Teils, wo hier auf dem Podium, wie gesagt, die Diagnose gestellt wird und darüber diskutiert wird, könnt ihr das aufschreiben und Carsten und Roman werden das einsammeln. Ich sehe jetzt leider beide nicht. Ah ja, okay, alles klar. Und wir sammeln die dann einfach ein, werten das aus und fassen es ein bisschen zusammen und darauf kann das Podium dann auch eingehen und das nochmal klären oder versuchen zu klären. Wenn irgendwas total drückt, wenn irgendwer total unzufrieden ist, haben wir auch geplant, bei Bedarf die letzten 10 Minuten dann auch nochmal dazu zu nutzen, das in aller Deutlichkeit sagen zu können. Diese Möglichkeit soll bestehen. Genau, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und sehen, wie es inhaltlich so läuft. Zuerst wird Thomas Schmiedinger sprechen, Mitarbeiter der Zeitschrift Kontext 21, ist aus Wien und ist ein expliziter Kritiker von Attac und wird zum Verhältnis von Kapitalismuskritik und Antisemitismus sprechen. Danach ist Norbert Tränkle dran, er ist Mitherausgeber der Zeitschrift Krisis und wird sprechen über den Zusammenhang von kapitalistischer Vergesellschaftung und Antisemitismus. Alfred Schobert vom Duisburger Institut für Sprach- und Sozialwissenschaften arbeitet zum Thema Rechtsextremismusforschung, Antisemitismus, auch Globalisierungskritik von Rechts und Antizionismus und wird auch darüber sprechen. Und schließlich Thomas Seibert vom Rat von Attac, anders als auf dem Flyer steht, ist auch bei Medico International und wird aus diesen Erfahrungen, die er mit dieser Diskussion in der Linken insgesamt gesammelt hat, mit dem Erfahrungshintergrund von Medico International als Attac-Mitglied hier sprechen und sich der Diskussion stellen. Genau. Okay, fangen wir einfach mal an.
Gut, ich möchte mich zuerst einmal sehr herzlich bedanken bei Attac und bei den Organisatoren, dieses Panels, dass hier auch die Kritiker von Attac eingeladen werden. Ich halte das für einen gewaltigen Fortschritt im Vergleich zu vor einigen Jahren. In Österreich ist das auch schon seit ein, zwei Jahren so, dass man immer wieder die Kritiker und Kritikerinnen, die das Thema Antisemitismus innerhalb der Antiglobalisierungsbewegung aufs Tapet bringen, zu Attac-Kongressen einlädt. Allerdings hat sich deswegen noch lange nichts an der politischen Praxis von Attac in Österreich geändert. Denn die Einladung von Kritikern hat natürlich immer auch eine gewisse Alibi-Funktion und eine Funktion, dann darauf hinweisen zu können, dass man sowieso die Kritiker einlädt. Ein Beispiel habe ich heute im Zentralorgan des deutschen Antizionismus der Jungen Welt gefunden, in dem ein Interview mit Bedram Shahyar, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, vom Attac-Koordinierungskreis drinnen ist, wo auf die Frage grenzt Attac sich denn nun ausreichend von Globalisierungskritik aus der rechten Ecke ab, antwortet er: Bei der Attac-Sommerakademie, die bis Mittwoch in Dresden stattfindet, gab es Veranstaltungen zu Rassismus und Antisemitismus, und unter anderem antwortet er das. Das heißt, so eine Veranstaltung wird natürlich auch dann benutzt, um zu sagen, dass man sich der Kritik stellt und eben nicht antisemitisch ist. Das will ich nicht mit meinem Referat. Dafür sind die 200 Euro Honorar zu gering, dass ich jetzt sozusagen Attac vom Antisemitismusvorwurf freisprich oder Attac erklären möchte, wie sie auf den Antisemitismusvorwurf reagieren sollten. Ganz im Gegenteil. Ich möchte mir grundsätzlich anschauen, woher kommt linker Antisemitismus und warum ist dieser auch in Attac vorhanden und warum wird er, so meine Befürchtung, auch weiterhin in Attac vorhanden sein. Grundsätzlich war der Antisemitismus in der frühsozialistischen Bewegung vor Marx ein weit verbreitetes Phänomen in der Linken. Und zwar einfach deshalb, weil das Bewusstsein der frühen Arbeiterbewegung und Arbeiterinnenbewegung, dass der Kapitalismus sich von allen vorhergehenden Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen eben dadurch unterscheidet, dass er ein wahnvermitteltes Herrschaftssystem darstellt, dieses Bewusstsein war noch nicht in der frühen Arbeiterbewegung verankert und existiert eigentlich erst seit der marxischen Wert- und Kapitalismuskritik. Dazu wird aber wahrscheinlich der Kollege von Krisis noch mehr sagen, zu Wert, weiß ich nicht. Jedenfalls finden wir bei Proudhon und bei einer Reihe von frühen Sozialisten den Versuch, Herrschaft einer Personengruppe zuzuordnen, zu einem Zeitpunkt, als wir ein System bereits haben, den Kapitalismus, der eben Herrschaft nicht mehr personal vermittelt, sondern warenvermittelt darstellt. Das Bewusstsein für Herrschaft oder Herrschaft zu unterliegen, war trotzdem weiterhin in den Massen vorhanden, weil es der Alltagserfahrung entspricht, weiterhin Herrschaft ausgesetzt zu sein. Nur eben keiner personalen, wie etwa der Herrschaft zwischen Feudalherren und Leibeigenen. Diesen Schritt, dass es sich beim Kapitalismus aber um ein wahnvermitteltes Herrschaftssystem handelt, hat erst die marxische Kritik der politischen Ökonomie dargelegt. Ohne diese Kritik der politischen Ökonomie bleibt ein Suchen nach Herrschern in einem System, in dem es diese personalen Herrscher nicht gibt. Und wenn ich jetzt diese personalen Herrscher suche und nicht finde, dann muss ich davon ausgehen, dass es immer mehr einer Verschwörung gleicht, dieses System, da sich die Herrscher ja offensichtlich verstecken. Daraus resultiert eine Kapitalismuskritik, die eben keine Kapitalismuskritik ist, sondern ein Ressentiment gegen vermeintliche Träger dieser Herrschaft. In den meisten Fällen in Europa ist diese Personalisierung des Kapitalismus bei Jüdinnen und Juden festgemacht worden. Das ist aber nicht notwendigerweise so, und wir können, wenn wir ähnliche Entwicklungen in Südostasien vergleichen oder im späten Osmanischen Reich, feststellen, dass diese Zuordnung des Kapitals, der Zirkulationssphäre auf eine Personengruppe, auch zum Beispiel auf Chinesen in Südostasien oder auf Armenier und Griechen im Osmanischen Reich angewendet werden kann. ATTAC ist nun eine Bewegung oder ist ein Teil einer Bewegung, der Antiglobalisierungsbewegung, die sozusagen nach Marx, nachdem man die Kritik der politischen Ökonomie großteils wieder verworfen hat, aufs Tapet tritt und diese wieder vergessen hat. Nicht vergessen hat sie aber die Suche nach Herrschenden und tritt nun wiederum in die Fußstapfen quasi der Frühsozialisten und personalisiert Kapitalismuskritik. Natürlich ordnet ATTAC nicht den Juden oder den Chinesen den Kapitalismus zu. Wer aber auf die Website von ATTAC schaut, findet dort nirgends eine grundlegende radikale Kapitalismuskritik, sondern eine Polemik, die Unbillen des Kapitalismus einer Personengruppe zuordnet. Also es werden die Kapitalisten, die Finanzkapitalisten kritisiert, aber nicht der Kapitalismus. Also zum Beispiel habe ich auf der Webseite eine Veranstaltung gefunden, die angekündigt worden ist von der Gruppe Linksruck, die ja in ATTAC Deutschland scheinbar sehr integriert ist, die den Titel hatte: Wie kann die Macht der globalen Finanzmärkte gestoppt werden? Dieser Satz ist nicht nur widersinnig, denn ein Markt kann keine Macht haben. Ein Markt ist ein Ort, an dem Marktteilnehmer aufeinandertreffen. Sondern er suggeriert auch, dass es eben ein Finanzkapital gibt, das personal zuordnenbar ist und Macht hat. Das ist noch nicht Juden und Jüdinnen zugeordnet, es ist aber strukturell ein erster Schritt in Richtung eines strukturellen Antisemitismus, gelinde gesagt. Insofern wundert es dann auch nicht, dass zum Beispiel auch Gruppen, die den Begründer der sogenannten Freiwirtschaft, Silvio Gesell, hochleben lassen und der eine Kapitalismuskritik formuliert hat, die ausschließlich dieses Finanzkapital angreift und damit nicht nur eine falsche Kapitalismuskritik liefert, weil Finanz und sogenanntes Produktivkapital nicht voneinander zu trennen ist, sondern eben auch ein Ressentiment gegen eine vermeintliche Personengruppe, gegen die Finanzkapitalisten schürte, die er selber auch durchaus genauer zu verorten wusste. Auftritt, ja. Also zum Beispiel, während wir diese Veranstaltung hier abhalten, gibt es auch im Hof da gegenüber in der Straße einen Infostand der Initiative für natürliche Wirtschaftsordnung, die ATTAC-Mitglied ist. Das ist so eine Gesellianer-Gruppierung. Ja, offensichtlich rede ich schon 10 Minuten lang. Fürs Erste gebe ich mal weiter.
Ja, ich kann gewisserweise anschließen an bestimmte Aspekte meines Vorredners, aber auch nur in gewisser Weise. Ich habe mir diese Auseinandersetzung mit Antisemitismus in ATTAC oder um antisemitische Tendenzen etwas näher angeschaut. Es gibt ja erfreulicherweise diesen Reader, Globalisierungskritik und Antisemitismus. Erfreulicherweise, dass der überhaupt veröffentlicht wurde, dass also die Auseinandersetzung stattfindet. Allerdings finde ich auch, dass dieser Reader doch leider auch ein Beispiel dafür ist, wie Kritik, die einerseits berechtigt ist, andererseits sehr pauschal ist, also diese Kritik lautet ja mehr oder weniger, also in seiner Zuspitzung, Attack ist an sich antisemitisch, die Kritik gibt es ja, das ist natürlich zurückzuweisen, das ist ein völliger Unfug. Allerdings hat diese pauschale Kritik ja durchaus auch reale Anknüpfungspunkte, das ist ja auch der Anlass, warum diese Broschüre herausgegeben wurde. Die Tendenzen, die ich in der Broschüre allerdings sehe, in diesem Reader, sind, dass hier doch etwas heruntergespielt wird, abgewiegelt wird, bis hin zur kompletten Leugnung. Also dass diese Tendenzen zwar ganz sehr oberflächlich zugestanden werden, aber eine wirkliche Auseinandersetzung mit den Hintergründen, also mit den theoretischen Hintergründen, oder ideologischen Hintergründen, was sind das eigentlich für Strukturen, die offene Flanke zum Antisemitismus ausmachen, die findet hier eigentlich nicht statt. Also es läuft ungefähr so, dass Autoren wie Peter Wahl oder Thomas Sablowski oder auch Elmar Altvater zwar sagen, es gab bestimmte Vorfälle mit mehr oder weniger eindeutigen antisemitischen Tendenzen. Das ist ja auch unumstritten. Von diesen hat Attac sich distanziert. Das ist auch richtig so. Aber für die Autoren ist die Sache damit mehr oder weniger erledigt. Ansonsten heißt es dann, gibt es vielleicht gewisse problematische Positionen, etwa von Gruppen wie Linksruck zum Nahostkonflikt, oder auch eine bestimmte Kritik, wie vor allem die Finanzmarktkritik, die könnte, sagt dann der Peter Wahl, missverstanden werden oder von Antisemiten instrumentalisiert werden. Dagegen könne sich zwar Attac durch eine genauere, differenziertere Argumentation bis zu einem gewissen Grad schützen, aber sei eben nicht davor gefeit, es sei eben niemand davor gefeit, dass eine an sich richtige Kritik hier gewissermaßen falsch verstanden oder instrumentalisiert wird. Ich denke, das greift bei Weitem zu kurz. Und was anstände, wäre nicht ein Abwiegeln der pauschalen Vorwürfe durch ein ebenso pauschales Zurückweisen, also sie ebenso pauschal zurückzuweisen, sondern wirklich eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Frage, was sind eigentlich die ideologischen Strukturen innerhalb der traditionellen Kapitalismuskritik, auf der ja Attac letztlich auch aufbaut, auf der Attac anschließt, oder an der Attac anschließt. Was sind also diese ideologischen und theoretischen Strukturen, die hier ein solches Abdriften überhaupt nicht nur möglich machen, sondern immer wieder geschehen lassen? Also wieso gibt es da eigentlich die offenen Flanken? Das kann ja nicht einfach nur Missverständnis und Instrumentalisierung sein. Ich kann das natürlich hier nur skizzieren, in dieser kurzen Zeit, worin diese Strukturen bestehen. Wir müssen eigentlich ansetzen bei der Frage, was eigentlich den Antisemitismus ausmacht. Moshe Postone hat, wie ich finde, sehr richtig den Antisemitismus als fetischistischen Antikapitalismus bezeichnet, in seinem klassischen Aufsatz, der ja auch in dem Reader enthalten ist, immer noch sehr lesenswert. Und was heißt das, fetischistischer Antikapitalismus? Das heißt zunächst, ganz allgemein gesagt, dass der Antisemitismus eine ideologische Verarbeitungsform ist, einer grundsätzlichen Angst und Verunsicherung, die der Kapitalismus produziert. Und zwar produziert der Kapitalismus diese Angst, weil er ja eine Gesellschaft ist, die ungeheure Zwänge über die Menschen ausübt, die Menschen ungeheuren Zwängen ausmacht, aber diese Zwänge nicht wirklich greifbar sind. Also in diesem Punkt kann ich hier auch anknüpfen an meinen Vorredner. Diese Zwänge sind deshalb nicht greifbar, weil es sich um verselbstständigte soziale Beziehungen handelt. Das ist das, was Marx den Fetischismus der Ware genannt hat. Das heißt, wir haben es hier mit einer an und für sich verrückten Gesellschaft zu tun, in der die gesellschaftlichen Beziehungen gegenüber den Menschen sich verselbstständigt haben und sie beherrschen. Die treten also den Menschen als scheinbar fremde Macht gegenüber und zwingen ihnen bestimmte Gesetze auf. Diese Gesetze erscheinen als Naturgesetze, etwa so das Gesetz des permanenten quantitativen Wachstums oder der Zwang, überhaupt sich als Arbeitskraft zu verkaufen oder überhaupt der Zwang, alles in Ware und Geld zu verwandeln. Also das sind ja alles strukturelle Zwänge, die vom Kapitalismus gesetzt werden, von denen man nicht sagen kann, das hat jemand, da ist jemand direkt für verantwortlich, da stehen bestimmte Interessen dahinter, sondern die Interessen, die es gibt, durchaus auch von Personengruppen und Lobbys und so weiter, Konzernen etc., die setzen ja erst einmal setzen diese Form voraus. Das heißt, sie bewegen sich in dieser Form. Es sind ja Interessen, warenförmige Interessen, Interessen an Gewinn, an Profit, an Verkaufsfähigkeit etc. Das sind ja alles Interessen, die schon diese bestimmte Form voraussetzen. Und diese Form, das sind eben die gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen, die sich ihnen gegenüber verselbstständigt haben und sie beherrschen. Und die sind nicht greifbar, die sind abstrakt. Das ist das, was man abstrakte Herrschaft nennen können, aber es ist eben eine Herrschaft. Und zwar eine Herrschaft, die sich natürlich auch über Personen vermittelt. Also man kann hier nicht einfach sagen, ja, das sind die Strukturen, die beherrschen uns, sondern das stellt sich immer her über Personen, Personengruppen, über Klassen, über Interessengruppen etc. Also diese Strukturen vermitteln sich durchaus auch personell, sind aber nicht diese Personen. Und das ist ein wichtiger Unterschied, den man machen muss, der aber dem Alltagsbewusstsein erstmal so nicht erscheint. Das heißt, das Alltagsbewusstsein verarbeitet diese Ungreifbarkeit des Kapitalismus als etwas, was persönliche Herrschaft ist. Das heißt, hinter den Strukturen stehen irgendwelche Gruppen, irgendwelche Leute, irgendwelche Menschen, die hier sozusagen die Fäden ziehen. Und da gibt es dann in der Tat aus historischen Gründen eine Zuordnung zu den Juden, in Anführungsstrichen, die da eben hier in der abendländischen Geschichte ja schon ganze Vorlauf des Christentums etc. Eine besondere Rolle spielen als Sündenbock. Und hier werden sie nicht mehr nur zum Sündenbock gemacht, sondern sie geraten hier, sie werden hier imaginiert, sie werden in einer Art Warnsystem, wird auf sie projiziert, die Abstraktheit dieser Strukturen, dieser kapitalistischen Strukturen, die eben zunächst einmal nicht greifbar sind. Das macht den Antisemitismus aus und deswegen ist er das, was Postone nennt, fetischistischer Antikapitalismus, ist also etwas, womit das Alltagsbewusstsein gewissermaßen das verarbeitet, was ihnen am Kapitalismus bedrohlich vorkommt. Insofern gibt es hier zunächst mal auf dieser ganz grundsätzlichen Ebene eine Gemeinsamkeit mit einer Kapitalismuskritik, als sie immer aufpassen muss, dass sie eben mit diesem fetischistischen Antikapitalismus nichts zu tun hat, dass sie also dessen ideologische Strukturen erstens erkennt und zweitens mit ihnen bricht, also sie ihnen in ihrer Kritik auf keinen Fall aufsitzt. Hier gibt es dann etwas konkreter gesagt tatsächlich eine ganze Tradition in der Linken, und zwar eine starke Tradition im gesamten Mainstream der Linken, der traditionellen Linken, der Personalisierung. Wohlgemerkt Personalisierung und nicht einfach Benennung von bestimmten Verantwortlichen für bestimmte Phänomene. Also wenn ich etwa sage, der IWF spielt eine wichtige Rolle in der Schuldenkrise, in der Erpressung der Länder, der Peripherie, der Schuldnerländer, dann ist das natürlich richtig. Dann ist hier ein Akteur benannt, der auch in einer bestimmten sozialen Auseinandersetzung als Gegner gesehen werden muss, benannt werden muss, gegen den dann auch gekämpft werden muss. Aber der IWF ist natürlich nicht für die Schuldenkrise an sich. Er ist noch weniger für die Verselbstständigung der Finanzmärkte und erst recht nicht für die verselbstständigte Struktur des Kapitalismus überhaupt verantwortlich. Das ist eben ein Unterschied. Und hier muss eben sehr genau hingeschaut werden. Hier gibt es ganz offensichtlich offene Flanken, auch und gerade auch auf theoretischer Ebene. Wenn ich zum Beispiel das Buch mir vornehme von Jörg Hufschmid, Politische Ökonomie der Finanzmärkte, das ist ja durchaus ein sehr viel gelesenes Buch in Attackkreisen und darüber hinaus ist, dann ist dieses Muster, zieht sich durch, dieses Muster der Personalisierung, das so läuft, die Anonymisierung der Märkte oder die anonymen Märkte sind eigentlich gar keine, sondern hinter ihnen stehen Personen. Also das Muster ist eben so, dass gerade statt zu thematisieren, dass es hier eine Verselbstständigung gibt und dass genau das anzugreifen ist, dass genau dieser Rahmen der verselbstständigten sozialen Beziehungen gesprengt werden muss, dass nur die Sprengung dieses Rahmens eine Befreiung ermöglicht. Stattdessen wird dieser Rahmen geleugnet. Es wird gesagt, da stehen andere Personen dahinter, die tun nur so, als sei das anonym. Also dann heißt es dann zum Beispiel, nur ein Zitat, die Macht und Interessen der Finanzkonzerne werden hinter der Fassade allgemeiner Gesetze zum Verschwinden gebracht. Das heißt, sie verstecken sich dahinter. Und das ist ein, hier ist tatsächlich eine offene Flanke gegeben. Also es ist natürlich nicht so, dass der Hufschmidt Antisemit wäre. Seine Argumentation ist auch nicht antisemitisch, aber sie weist ganz klar eine gemeinsame ideologische Grundlage mit dem Antisemitismus auf, im Hinblick auf diese Personalisierung der Strukturen. Kapitalismuskritik, wenn sie diese Personalisierung vermeiden will, muss genau den umgekehrten Weg gehen. Und da, wenn sie da auch damit, wenn sie die offenen Flanken zum Antisemitismus vermeiden will, muss den umgekehrten Weg gehen. Sie muss grundsätzlich thematisieren, dass der Kapitalismus dieses fetischistische System ist, dass es diesen Warenfetisch, dass das Grundproblem genau dieser Warenfetisch ist, den Marx analysiert hat, und dass wir mit diesem Fetisch brechen müssen. Wenn sie das nicht tut, wenn Kapitalismuskritik das nicht tut, dann wird sie immer wieder das Problem haben, dass aus ihren Reihen heraus ein Abdrift in Richtung Antisemitismus geschieht.
Ja, mein Job ist, zur Debatte bei Attac, in Attac und um Attac herum einige Worte zu sagen. Ich heiße zunächst einmal für den heutigen Nachmittag für sinnvoll, mal kurz zu sagen, wovon rede ich, wenn ich von Antisemitismus rede. Einfach mal so zur Klärung. Das ist nur eine Arbeitsdefinition. Eine Arbeitsdefinition sollte man bitte nicht verwechseln mit einer ausgearbeiteten Theorie. Es geht erstmal nur darum, wovon ist die Rede, wenn dieses Wort Antisemitismus fällt. Ich greife da zurück auf eine in der Antisemitismusforschung einigermaßen konsensuelle Definition, die Helen Fain vorgelegt hat. Ich meine, die liegt auch ein oder zwei Texten in der Attac-Broschüre zugrunde. Das ist erstmal nur eine Deskription, was man unter Antisemitismus versteht. Und die lautet, ich lese langsam, es ist eine anhaltende, latente Struktur feindseliger Überzeugungen gegenüber Juden als Kollektiv, die sich bei Individuen als Handlung, in der Kultur, in Mythen, Ideologien oder in der Folklore oder im Imaginären und dann in Handlungen manifestieren. Es sind dann soziale und rechtliche Diskriminierungen, es ist politische Mobilisierung gegen die Juden und kollektive oder staatliche Gewalt, die dazu führen sollen oder darauf zielen, Juden als Juden zu entfernen, zu verdrängen oder gar zu vernichten. Eine breite Spannweite. Kurz noch was zu verschiedenen Formen, die Antisemitismus heute zeigt. Also wir haben das am Montag auch im Seminar gemacht, da hatten wir einen Text, da bringt ein Typ es zusammen, auf einer Seite den Juden vom Christusmord bis zum Terror in besetzten Gebieten, israelischen Staatsterror, alles zuzuschreiben. Wir erleben vielfach in heutigen antisemitischen Diskursen eine Legierung von uralten antijudaistischen Traditionen, die so alt sind wie das christliche Abendland. Also Antijudaismus gehört zum Betriebssystem christliches Abendland, wie früher das DOS beim Computer. Angefangen eben mit dem Christusmord, dieses Jahr wieder groß im Kino zu sehen bei Mel Gibson, über bestimmte Vorstellungen dann aus dem christlichen Antijudaismus des Mittelalters. Die Metapher vom Brunnenvergifter ist bekannt. Es leben weiter Elemente des klassischen Rassenantisemitismus des 19. Jahrhunderts. Und dann eine wichtige Form, die immer wieder Leute vor Rätsel stößt, der sogenannte sekundäre Antisemitismus. Das ist kurz gesagt ein zweiter Antisemitismus, der auf einem ersten aufruht. Und die polemisch zugespitzte Definition wäre, es ist Antisemitismus nicht trotz, sondern gerade wegen Auschwitz, dass man den Juden eben Auschwitz nie verzeiht, dass man ihnen vorwirft, sie würden aus Auschwitz noch ein Geschäft machen. Das große Stichwort war Holocaust-Industrie, das Buch von Norman G. Finkelstein und die große Debatte darum in Deutschland. Und dann gibt es noch ein viertes Element, was ich in der Finkelstein-Debatte schon andeutete, bei ihm auch intentional angelegt ist, das ist eben Antizionismus, den, wenn überhaupt, nur eine haarfeine Grenze, wenn er in Deutschland artikuliert wird, vom Antisemitismus trennt, wenn überhaupt. Man kann all diese vier Formen teilweise gleichzeitig bei Leuten beobachten, andere sind je nach ihrer eigenen Prägung, kaprizieren sich auf nur eines dieser Elemente oder eben wegen ihrer Zielgruppe bedienen sie hauptsächlich ein oder zwei dieser Herkunftsquellen ihrer antisemitischen Argumentation. Nun, wenn es um Antisemitismus in globalisierungskritischen Bewegungen geht, und ich beschränke das jetzt mal auf Deutschland, muss man natürlich auch vom gesamtgesellschaftlichen Kontext reden, in dem das artikuliert wird. Für Deutschland bezogen heißt es, je nach empirischer Untersuchung muss man von 15 bis 20, in einer Untersuchung gar 25% Antisemiten ausgehen. Man sollte diese Zahlen nicht einfach so vom Tisch wischen, wie Guido Westerwelle das gerne machte, als es um Möllemann ging. Des Weiteren konnten wir in den letzten zwei Jahrzehnten, nicht erst seit der Wiedervereinigung, eine ganze Abfolge von großen diskursiven Ereignissen erleben, die von Antisemitismus in deutschen Eliten zeugten und wo über Elitenartikulation von Antisemitismus wiederum anderen Leuten die Zungen gelöst wurden. Ich nenne einfach nur ein paar Stichworte aus dem Bereich Wissenschaft. Wäre das die massive Shoah-Relativierung von Ernst Nolte zum Historikerstreit Mitte der 80er Jahre? Und da hat der Mann ja weiter dran gearbeitet. Ich mache schon einen größeren Sprung zur Walser-Debatte, Friedenspreisrede 98, dann die Finkelstein-Debatte, dann Carsten Möllemann zu Israel, dann Walser die Zweitaufführung mit dem Roman Tod eines Kritikers, schließlich als letzter Hoch, also Tiefpunkt, die Hohmann-Rede und dann auch die Intervention des exponiertesten Generals der deutschen Bundeswehr, nämlich dem KSK-Chef Günzel. Das sind jeweils Ereignisse, wo man, wenn man Leserbriefe untersucht, wenn man Altersdiskurs untersucht, auch merkt, die schlagen sich nieder in dem Sinne, dass da Leuten die Zungen gelöst werden. Und da wird von Eliten in Wissenschaft, in Literatur und in der Politik eine Botschaft durchgebracht, die die extreme Rechte dann nur noch willig aufgreifen will. Nun, diese allgemeinen Prägungen des gesellschaftlichen Diskurses, die spielen bei Attac in zweierlei Richtung eine Rolle. Bei Attac und anderen globalisierungskritischen Bewegungen. Erstens, die Leute dort drin entstammen ja nun mal genau dieser Gesellschaft und sind mehr oder hoffentlich minder in genau diesen gesellschaftlichen Diskurs auch verstrickt. Man kriegt es ja teilweise sozusagen als Selbstverständlichkeit mit und es ist eher Aufgabe, sich emanzipatorisch aus dem Kram rauszuarbeiten, als dass man automatisch die emanzipatorische Perspektive hinbekäme. Das ist der eine Punkt, ohne dass ich jetzt den Leuten attestiere, sie seien Antisemiten. Es geht darum, man ist in einen antisemitischen Diskurs mehr oder minder verstrickt. Der zweite Punkt ist, alles öffentliche Auftreten von Attac, wenn es nicht linke Nabelschau ist in irgendeinem kleinen Ghetto, richtet sich hier an eine Öffentlichkeit, die wiederum durch genau diesen Diskurs strukturiert ist, sodass dann auch bestimmte Botschaften globalisierungskritischer Art eine bestimmte Resonanzstruktur finden, gerade bei bestimmten Reizworten. Das heißt nicht, dass man einen Begriff wie Finanzmarkt deshalb vermeiden muss. Also man könnte ja die FAZ dann gar nicht mehr lesen, da ist eine Seite mit dem Wort überschrieben. Und es ist auch keine Sünde festzustellen, dass es Börsen gibt. Nur man sollte bei der ganzen Agitation immer wieder mal darauf achten, auf welche gesellschaftliche Resonanzstruktur treffen diese Momente. Daneben haben wir, das muss man sich auch deutlich machen, einen eigentlich immer frecher werdenden Neonazismus. Wir hatten in Bochum im Juli eine Premiere, eine genehmigte Demonstration gegen einen Synagogenbau. Bundesverfassungsgericht hat Ja gesagt. Angeblich ging es nur um die 4 Millionen, die die Stadt Bochum in den Neubau reinsteckt. Aber es war schon die allgemeine Zielsetzung, kein Synagogenbau, nicht in Bochum und anderswo. Parolen lauteten Juden raus, längere Kunstpause aus Palästina. Sowohl in der Isolierung wie auch in der Gesamtformulierung ist das ein hartes Ding. Das ist genehmigt worden von der höchsten Instanz in Karlsruhe. Die werden immer frecher, man sollte darauf aufpassen. Nun, ich will aus diesem Kontext und den Diskussionen auch aus dem Reader so ein paar jeweils zweigleisige Kritiken und zweigliedrige Empfehlungen und Forderungen entwickeln. Ich glaube, Attac tut gut daran, bestimmte Antisemitismusvorwürfe zurückzuweisen, und das ist in der Broschüre geschehen, namentlich von Thomas Sablowski, nämlich diejenigen Vorwürfe, die sich sehr schnell als haltlose Denunziation entpuppen, wobei die Kritiker da die Inflationierung des Antisemitismus-Vorwurfs auch schändlich in Kauf nehmen. Attac darf sich aber nicht hinter der berechtigten Kritik an genau diesen Denunziationen verstecken, da nur Pappkameraden abschießen, sondern muss weitergehen, und das mangelt meines Erachtens in der Broschüre noch, wirklich auch in konkreten Formulierungen, teilweise auch in der eigenen Bündnispolitik oder bei dem, was im eigenen Laden läuft, etwas schärfer aufzupassen. Es gibt nämlich tatsächlich immer noch hinreichend Anlass, da selbstkritisch mit eigenen Positionen bei Attac oder allgemein in der globalisierungskritischen Bewegung umzugehen. Ich werde vielleicht gleich noch Beispiele nennen. Methodisch heißt das wieder doppelt. Auf der einen Seite diese rabiate Hermeneutik des Verdachts, die zumeist auf Unterstellungen beruht, die irgendwie ein Unbewusstes in der Tiefe immer wieder hervorruft, teilweise auch nur imaginiert, diese komische Hermeneutik tatsächlich zu kritisieren, wie das Haug in der Broschüre auch macht. Allerdings bleibt Haug, weil er sich einmal auf die Seite so einschießt, hinter dem zurück, was er eigentlich wunderbar grandios konnte in all seinen Bänden über Antifaschismus. Nämlich Texte eben auch auf ihr nur angedeutetes, teilweise gezielt nur angedeutetes hinzulesen. Und da wird man dann eben auch bei einigen globalisierungskritischen Texten fündig. Das heißt, jenseits dieser Hermeneutik der bloßen Unterstellung sehr wohl eine präzise und sorgfältige Arbeit an bestimmten Artikulationen, die da in globalisierungskritischen Bewegungen laufen. Das ist halt nur ein bisschen mehr Arbeit und man muss bestimmte Ersatzfunktionen durchschauen. Ich nenne mal so Ersatzfunktionen. Entgegen Haug glaube ich schon, dass es sehr wohl funktional auch von Antisemiten eingesetzt wird, ohne jetzt mit dem Ticket Antisemit rumzulaufen, beispielsweise gezielt Israel zu kritisieren. Ich nehme jetzt mal ein didaktisch einfaches Beispiel und nicht irgendwas Heikles aus Zeitgründen. Wieso ist in der Nationalzeitung von Gerhard Frey eine ganze Folge von Interviews mit kritischen Israelis erschienen, die dort Israel kritisierten, die absolut nichts Antisemitisches sagten, nichts Rassistisches sagten, die später völlig schockiert waren, als sie rauskriegten, welchem Blatt sie ein Interview gegeben haben. Innerhalb so einer Zeitung funktioniert dann diese Israel-Kritik, selbst von Israelis formuliert, in entsprechender Weise antisemitisch. Das ist ein einfaches Beispiel, um einfach diese Verschiebungen, diese Verlagerungen mal zu verdeutlichen. Es wird nämlich teilweise eben unter einer gesellschaftlichen Tabuierung von Antisemitismus gesprochen und man versucht, die Botschaft rüberzubringen, ohne so offenbar zu sein. Da muss man dann weiter analysieren, also zweigleisig. Der andere Punkt, zweigliedrig, träfe direkt Nahost. Amos Oz hat kürzlich in einem Interview in Le Monde nochmal davon gesprochen, in diesem Konflikt stünden sich zwei legitime Interessen gegenüber. Wohlgemerkt, zwei legitime Interessen. Es mag eine Literatenkrankheit sein, dass er dann sagte, insofern ist das wie eine griechische Tragödie. Das wäre eine furchtbare Perspektive. Ich hoffe, es wird nicht so bleiben. Nun, wenn es zwei legitime Interessen gibt, dann muss man eben auch zweigliedrig argumentieren, indem wie man es verteilt. Ich kriege jetzt schon den bösen Zeitzettel. Und da bin ich teilweise von dem Attac-Reader wiederum enttäuscht. Da geht es sehr schnell hin, richtig, und ich würde auch niemandem unterstellen, das ist eine bloße Schutzbehauptung und Lüge. Wir stehen zum Existenzrecht Israels. Und dieses müsse dann auch, heißt es in dem Text, hinreichend präzise und deutlich formuliert werden. Leider folgt in dem Text auf diese Forderung selber nichts mehr. Und in der Praxis kann es schon mal passieren, dass eine AG Globalisierung und Krieg von Attac Mitveranstalter einer Konferenz zum Nahen Osten ist in Köln, wo vom Podium herunter mehr oder minder direkt auch die Existenz des Staates Israel in Frage gestellt wurde, wo es absolut kein kritisches Wort zum palästinensischen Terror gab, mit einer einzigen Redeausnahme, die hieß Norbert Blüm, und das ist eine Peinlichkeit, wenn das so einer Figur überlassen bleibt, das zu machen. Und insofern bei dem Zweigliedrigen klar, deutlich machen, Existenzrecht Israel verteidigen wir, aber dann bitte auch das konkret machen und diejenigen kritisieren, die sich dagegen aussprechen, nicht mit denen zusammenarbeiten, die genau Israel generell ans Leder wollen und mit dem Existenzrecht Israel nichts zu tun haben, damit das nicht ein bloßes Lippenbekenntnis ist. Es ist bemerkenswert, dass in genau diesem Text die Ausführungen, wie man Palästina unterstützen muss, sehr, sehr viel präziser sind, Wobei bei dieser Präzision leider bestimmte Tendenzen dort wiederum verschwiegen werden.
Jetzt bin ich dran. Ne? Ja, das ist natürlich, das wird natürlich immer schwerer, wenn der Letzte ist, noch was hinzuzufügen. Deswegen werde ich versuchen, ich gucke mal gleich, was der Start ist. Ja. Also ich schließe mich natürlich zunächst auch nochmal an meine Vorredner an, die mir fast alles weggenommen haben. Und werde nochmal zwei Punkte nennen, aus der Binnenerfahrung sozusagen. Und werde dann aber eine Schleife machen. An einem Punkt, wo ein Problem dann deutlich geworden ist. Und werde versuchen, diese Schleife zu richten gegen diejenigen, die, ich nenne das jetzt mal so, weil das die Worte sind, die gebraucht werden, eine verkürzte Kritik der verkürzten Kapitalismuskritik haben. Damit auch ein bisschen Zoff hier reinkommt, es sitzt ja auch jemand auf dem Podium, den ich damit meine. Nicht den Norbert, nicht den Alfred. Aber jetzt erstmal zwei Beispiele, dass Attac wirklich ein Problem hat. Ich komme aus Frankfurt. Dort hat Attac die Kampagne gemacht gegen Cross-Border Leasing, die auch erfolgreich war. Und in dieser Kampagne hat es ein ganz massives Problem gegeben. Und da ist auch in Konkretion klar geworden, was das Problem bei Attac ist und wahrscheinlich noch viel mehr das Problem der Leute, die Attac anspricht und auf deren Unterstützung Attac ja auch aus ist und so weiter. Und da kriegt man die Sache auch schon mal, wenn man sie wirklich bearbeiten will, dann präziser hin. Also in dieses Bündnis, das die Kampagne gegen Cross-Border Leasing getragen hat, hat sich, ich glaube, der Verein heißt Bürgerbündnis für Frankfurt, eine lokale, nationalistische und rassistische Partei offen reinbegeben. Ich wollte gerade sagen reingeschlichen, das stimmt gar nicht, offen reinbegeben. Und das Erste, was mich dann gewundert hat, ist, dass das angeblich den anderen Beteiligten zuerst nicht aufgefallen ist. Das betrifft nicht nur Attac, das betrifft auch die lokale PDS und alle anderen, das waren Bündnisse ja von eher aus dem linken oder Spektrum, die haben das zunächst nicht bemerkt haben wollen. Das kann ich nicht verstehen im ersten Zug. Dann haben die Jusos dankenswerterweise darauf hingewiesen. Und dann hatten wir eine richtig heftige Auseinandersetzung darum. Und das waren lähmende Sitzungen, drei Plenen hintereinander, stundenlang mit Schreierei und allen Schikanen und Kampfabstimmungen, die es ja eigentlich bei Attac gar nicht gibt. Die Kampfabstimmung brach an der Stelle ab, führen wir jetzt nochmal eine Debatte für einen Konsens oder kriegen wir keinen Konsens hin und so weiter. Grauenhaft. Ja. Und ich würde es schon sagen, da waren zwei, drei Leute, die so argumentiert haben, das macht doch nichts, dass das BFF dabei ist und das kann doch gar nicht sein, die sind nicht nationalistisch und rassistisch. Es waren alles Leute, die selber, das ist jetzt ganz wichtig und jetzt wird es auch konkreter, es waren alles Leute, die selber keine BFF-Positionen vertreten haben und sich subjektiv ehrlich von den BFF-Positionen distanziert haben. Muss man jetzt dazugeben, müssen ja auch ein bisschen konkreter werden, wenn man das Problem bearbeiten will. Ihr Punkt war, bei einigen zwei, dreien würde ich sagen, dass sie wirklich ein Problem haben, weil die so massiv gesagt haben, die seien nicht nationalistisch und rassistisch, dass ich mich frage, was ist eigentlich deren Verständnis von Nationalismus und Rassismus und wenn man da gar nichts erkennen will, wie muss man selber unterwegs sein? Ich würde diesen Leuten wirklich unterstellen, dass das mehr oder minder verkappte Nationalisten und Rassisten waren, so rein, wie die das BFF schönreden wollten. Alle anderen aber haben ganz offen gesagt, das ist so ein Scheißverein und wir machen es so, dass so wie die Kampagne durch ist, werden wir das BFF öffentlich rausschmeißen. Aber wir müssen diese Kampagne erst zu einem Erfolg führen, weil eine Niederlage, wenn wir es jetzt abbrechen und das BFF rausschmeißen und so weiter, wäre mittelfristig, langfristig fataler und so weiter. Das wäre also eine taktische Argumentation. Und ich möchte jetzt direkt sagen, im Prinzip kann ich einer solchen Argumentation im Prinzip auch folgen. Ich war massiv dafür, dass man die sofort rausschmeißt. Im Prinzip ist diese Überlegung eine legitime Überlegung. Wenn man Politik macht, muss man solche Überlegungen anstellen. Ansonsten treibt man Moral und das ist ein grundlegender Unterschied. Trotzdem ist es natürlich problematisch. Und zwar bei allen, die so argumentiert haben, mit dieser taktischen Argumentation. Alles subjektiv, aufrechte, linke Globalisierungskritiker, zum Teil mit einer langen linken Geschichte. Weil der Kern der Argumentation war, natürlich ist es ein Scheißverein, aber das ist jetzt nicht so wichtig, das andere ist wichtiger. Und das heißt, und das würde ich diesen Leuten auch vorwerfen, man hat tatsächlich jetzt ein Beispiel dafür, was ist eine verkürzte Nationalismus. Das müssen diese Leute haben. Denn wie kann man das BFF nicht so ernst nehmen, wie es ernst genommen werden muss? Und auf dieser Linie, glaube ich, muss man wirklich mit diesen Leuten und mit solchen Positionen weiter hart streiten. Das sind weder Nationalisten noch Rassisten, doch ihr Verständnis von Nationalismus und Rassismus ist offensichtlich so eng, dass sie zu solchen Schlussfolgerungen kommen. Schlimmer noch, warum die Kampagne zum Erfolg kam. Richtig zum Erfolg kam sie, nachdem der ehemalige Frankfurter Oberbürgermeister Rudi Arndt, in Frankfurt immer noch sehr populär, gesagt hat, ja, er wäre da auch dafür und es wäre scheiße, wenn die Amis die Frankfurter U-Bahn bekämen. Daraufhin sind die Unterschriften dann nur so geströmt, zu Tausenden. Aber das war nicht das Problem mit dem Cross-Border Leasing. Das Problem mit Cross-Border Leasing war, dass ein öffentliches Gut privatisiert werden sollte. Es wäre genauso beschissen gewesen, wenn es irgendein deutscher Konzern bekommen hat. Nochmal ein Problem. Also nur um ein konkretes Beispiel zu geben, wie und wo tatsächlich Kritik, interne Auseinandersetzung in aller gebotenen Schärfe geführt werden muss, weil es solche Leute gibt. Der zweite Fall ist natürlich klar, ich sage das jetzt kurz, die Problematik Antiimperialismus. Es gibt Leute in Attac, die immer noch so unterwegs sind, dass sie einen Imperialismus in der Welt am Werk sehen. Wenn sie von dem reden, meinen sie eigentlich immer nur die USA oder meistens nur die USA und eigentlich meinen sie die Amis und eigentlich meinen sie den Ami. Und denen konfrontieren sie gegenüber die kämpfenden Völker und ihre bewaffneten Kräfte. Das gibt es, das habe ich mehrfach wörtlich gehört. Nochmal ein konkretes Beispiel, inwiefern es solche Probleme gibt. So, Schluss der ersten Hälfte, zweite Hälfte. Verkürzte Kritik der verkürzten Kapitalismuskritik. Es gibt gegenüber solchen Phänomenen, die wirklich in der Welt sind und mit denen wir uns wirklich auseinanderzusetzen haben, eine Form von Kritik, die, was nicht allzu schwer ist, verkürzte Kapitalismuskritik plus alle anderen verkürzten Formen von Kritiken, die man haben kann, ausmacht. Und das sofort zum Anlass nimmt, die Leute, denen man das zuschreibt, zu denunzieren, sich von diesen Leuten abzusetzen, in die Person des moralisch überlegenen kritischen Kritikers, der seine eigene Reinheit und seine tiefe Weltsicht ausstellt in literarisch brillanten Beiträgen. Und die Leute, denen er das zuschreibt, ausschließlich denunziert. Diese Denunziation will ich grundsätzlich bestreiten. Und zwar aus einem Punkt heraus, der für mich am Anfang dieser Debatte das völlig Überraschende war. Als ich diesen Ausdruck verkürzte Kapitalismuskritik, und ich habe ja jetzt ausdrücklich gesagt, dass ich finde, dass man da arbeiten muss, ja, so wie Norbert und Alfred das auch vorschlagen, zum Beispiel, dem kann ich mich nur anschließen. Aber die andere Seite ist doch, und deswegen habe ich den Begriff verkürzte Kapitalismuskritik am Anfang überhaupt nicht verstanden, seit ich politisch in der Linken aktiv bin, ist meine taktische und strategische Ausrichtung auf Leute mit verkürzter Kapitalismuskritik. Und das halte ich für eine politische Herangehensweise. Wen bitte glaubt man eigentlich ansprechen zu können? Mit wem glaubt man in eine Auseinandersetzung treten zu können in Perspektive auf gemeinsame Aktivitäten? Als Leuten, denen man zunächst mal sowas zuschreiben kann, und damit meine ich nicht jede Form von verkürzter Kapitalismuskritik, die in der Welt ist, aber doch diese ganzen vielen Popularformen dessen, die um uns herum blühen. Denn sich an Leute adressieren zu wollen, die noch nicht mal eine verkürzte Kapitalismuskritik haben, halte ich nach langjähriger politischer Erfahrung für ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen. Und das ist ein Problem, das mir genauso viel Angst macht, wie Leute, dass es verkürzte Kapitalismuskritik in der Welt gibt. Und problematisch und richtig klar wird das am problematischsten Punkt gegenwärtig. Und ich habe schon von einer bestimmten Form von Antiimperialismus gesprochen, die man, und das finde ich zutiefst, bekämpfen muss, kritisieren muss. Mit den Leuten muss man sich streiten. Ich würde mit allen solchen Leuten zunächst mal mich in Streit begeben, wenn ich dann feststelle, dass Leute, die mir von den bewaffneten Kräften, Kämpfen der Völker reden, gar nicht zu öffnen sind und nicht zu bekehren sind. Und zwar nach ein, zwei Gesprächen würde ich es dann vermutlich auch lassen. Aber dieselben Leute, die eine bestimmte Form von sich selbst nobilitierende, sich selbst zum überlegenen kritischen Kritiker machende Form von Kritik an verkürzter Kapitalismuskritik haben, sind bezeichnenderweise umgekehrt, und das ist ebenfalls ein Problem, Leute, die imperiale und imperialistische Kriege rechtfertigen, weil die liberaldemokratische moderne Zivilisation, die sie, weil sie sich ja dann sogar selber zu Kommunisten und Marxisten aufschwingen, natürlich als begrenzt ansehen, aber sie ist immer noch besser als alles andere, was in der Welt ist, und der modernen, liberalen, bürgerlichen Zivilisation auch mit militärischen Mitteln zum Durchbruch zu verhelfen, ist immer noch besser als, und so ist es, denn sie reden von der weißen Zivilisation, der schwarzen Barbarei den Weg freizugeben. Das sind genau dieselben Leute. Genau. Und wir haben ja noch eine zweite Hälfte, wo ich das dann gerne präzisieren werde und wo ich sagen werde, bei aller Kritik, und ich gehöre sicherlich zu den Leuten, die permanent mit traditionslinken Konzepten im Streit liegen, bei aller Kritik und aller Notwendigkeit daran, würde ich zu einer Eintrittsbedingung und umgedreht zur Austrittsbedingung aus der Linken nach wie vor machen, dass wer imperialistische Gewalt, imperiale Gewalt und kolonialistische und rassistische Gewalt nicht als diese denunziert und sich gleichzeitig an die Seite einer mehr oder minder offen auch so angesprochenen weißen Zivilisation stellt, dass die genauso problematisch sind. Und wer eine ganz alte traditionslinke Losung wie Krieg dem imperialistischen Krieg nicht mehr unterschreiben kann, hat gleichzeitig seinen Austrittsgesuch aus der Linken unterschrieben. Das ist das zweite Moment, ohne dass diese Diskussion heute leer liefe. Deswegen wollte ich das reinbringen.
Okay. Also erstmal vielen Dank an alle Referenten auf dem Podium. Du hast ja schon angefangen, direkt Kritik zu üben. Ich würde sagen, wir geben jetzt direkt mal weiter. Vielleicht, ich würde vorschlagen, du antwortest einfach mal direkt, wenn du möchtest. Ja.
Ich bin vor 3 Tagen gerade aus dem Irak zurückgekommen, und aus dem Irak zurückkommend wirken die letzten Worte von Alfred Schobert sehr absurd. Entschuldigung. Ihr habt ja nach dem alten Programm. Okay. Die Frage ist, also ich persönlich, war zu Beginn des Irakkriegs, ohne jetzt hier eine, also ich wollte diese Debatte über den Irakkrieg hier nicht führen, aber ich fühle mich dazu genötigt zu antworten. Ich persönlich war vor dem Irakkrieg nicht für den Krieg, aber auch nicht dagegen, sondern habe schlicht und einfach gesagt, dass ich nicht weiß, welche Konsequenzen dieser Krieg haben wird, weil ich nicht wusste, welche Massenvernichtungsmittel zum Beispiel Saddam Hussein in letzter Minute noch einsetzt, und ich auch heute noch nicht weiß, ob der Versuch, den Irak zu demokratisieren, gelingen wird oder nicht. Auf meiner letzten Irak-Reise, von der ich, wie gesagt, vor 3 Tagen zurückgekommen bin, habe ich aber einige durchaus positive Anzeichen erkannt, und ich bin einer Meinung mit der irakischen Linken, mit der irakischen kommunistischen Partei und auch mit den Arbeiterkommunisten, dass alles daran gesetzt werden muss, den islamistischen Terror dort dem ein Ende zu setzen und einen demokratischen, säkulären und souveränen Irak zu errichten. Dass das schwierig ist, ist ganz klar. Wie weit ein Krieg imperialistisch und wie weit ein Krieg antifaschistisch ist, ist aber schlicht und einfach eine Frage der Diskussion. Und auch der Zweite Weltkrieg, der glücklicherweise von den antifaschistischen Staaten gewonnen wurde, ist nicht nur aus hehren Mitteln, aus hehren Motiven geführt worden, sondern war durchaus auch ein imperialistischer Krieg, ist aber zum Glück von den Richtigen gewonnen worden. Und genauso freut es mich, dass das faschistische Regime im Irak beendet worden ist. Das ist auch nicht wegzubeten gewesen. Ein Regime, das über 1 Million Irakern das Leben gekostet hat. Das genügt für mich dazu zu sagen, warum es durchaus legitim ist, einen antifaschistischen Krieg zu befürworten. Und seit Auschwitz sollte man gerade in diesem Lande wissen, dass es Schlimmeres gibt als Krieg, obwohl Krieg etwas sehr Schlimmes ist. Ob ich damit mein Austrittsgesuch in der Linken unterschrieben habe, ist eine ganz andere Frage, ist mir auch relativ egal. Es ist nämlich schlicht und einfach so, dass ich mit dem, was sich so links nennt, gewisse Überschneidungen habe. Aber ich habe gerade seit dem Irakkrieg genug Erfahrungen gemacht, dass es manchmal auch mehr Überschneidungen mit Liberalen oder mit Christen oder mit anderen gibt. Das, was sich hier die Linke nennt, existiert meiner Meinung nach nicht. Und es ist wahrscheinlich angesichts der linken Geschichte der letzten 100 Jahre auch gut, dass es die Linke so nicht mehr gibt, sondern vielleicht entsteht aus den Trümmern was Neues. Zur Antisemitismus-Definition wollte ich aber auch noch was dazu sagen. Ich halte diese Definition für nicht zielführend. Und zwar einfach deshalb, weil sie zu kurz greift. Antisemitismus ist nämlich nicht nur eine Feindschaft gegen Juden, so wie Rassismus zum Beispiel eine Feindschaft gegen Afrikaner oder gegen Araber oder wen auch immer ist, sondern Antisemitismus hat noch ein weiteres Element. Der Antisemit und die Antisemitin versteht sich als Teil einer Befreiungsbewegung gegen die da oben. Und der Rassist betrachtet Afrikaner zum Beispiel nicht als Teil einer weltbeherrschenden Verschwörerklique, sondern als unterwertig. Insofern gehören Rassismus und Antisemitismus sehr wohl zusammen, als es ein Abgrenzungsphänomen des bürgerlichen Subjektes gegen oben und unten ist, aber trotzdem ist das oben und unten oder das halluzinierte oben und unten etwas anderes. Und das macht auch den Antisemitismus noch einmal gefährlicher als den Rassismus, weil diese Befreiungsbewegung oder die halluzinierte Befreiungsbewegung erst den Schritt zur Vernichtung des Gegners und nicht mehr zur Unterdrückung des Gegners unternehmen kann. Ich muss auch dem Nebensatz zum Antizionismus, dass dieser, wenn er in Deutschland formuliert ist, er wird zumindest haarscharf am Antisemitismus vorbeischrammt, widersprechen. Ich würde... Doch, also vorher Antizionismus... Ja, okay, aber wenn er in Deutschland formuliert wird, um das geht's, ja? Ich würde die Trennlinie woanders zeichnen, nämlich zwischen innerjüdischem Antizionismus, einer Diskussion, die in den 30er Jahren, in den 20er Jahren vor der Etablierung des Staates Israel eine völlig andere Debatte bezeichnet hat, und nicht-jüdischem Antizionismus. Gerade in der Sowjetunion, in den ehemaligen Warschauer Paktstaaten, war Antizionismus ebenfalls teilweise mörderisch und antisemitisch, und es ist nicht was, was sich auf das Land der Täternachkommen der Shoah beschränkt. Und dann noch was zu diesem Wort Finanzmarkt. Das Wort Finanzmarkt ist nicht das Problem. Die Frage ist, was es bezeichnet und wie man es verwendet. Natürlich gibt es so etwas wie einen Finanzmarkt. Die Frage ist dieser völlig getrennt von anderen Märkten? Ist dieser allein das Problem? Oder ist er eben Teil des Kapitalismus und eben verbunden mit dem, das Problem ist die Trennung zwischen vermeintlich produktivem und unproduktivem Kapital, zwischen Finanzkapital, Raffendem und Schaffendem, wie es die Nazis formuliert haben. Okay. Ja. Ja.
Also wie gesagt, ich fände es ganz schön, wenn sich eine Diskussion hier entwickeln würde. Insofern, es waren jetzt eine ganze Menge Punkte. Ich weiß nicht, ob ihr wollt wahrscheinlich alle was dazu sagen. Nehme ich jetzt mal an. Also.
Bitte? Möchtest du? Ich wollte nicht anfangen, wenn du unbedingt
Sagen wir es kurz, ich fand die Sache mit dem Antizionismus, den Hinweis nochmal wichtig auf die jüdische Debatte. Wir kriegen da nur ein Problem und das sollte man gerade in Dresden ansprechen. Es gibt sozusagen innerjüdischen Antizionismus, der teilweise unheimlich heftig formuliert ist. Guckt euch mal LTI von Viktor Klemperer an. Da gibt's ein Zion-Kapitel. Eine ganz abstruse Situation. Der Mann sitzt hier im Judenhaus und wird nur nicht gen Osten verfrachtet, weil seine Frau sogenannte Arierin ist. Und dann stolpert er über ein paar zionistische Bücher, findet die mystisch, vergleicht die mit Rosenberg, sieht aber doch noch eine kleine Grenze. Das Interessante ist, die Erstfassung des Buches, da wurde dem Klemperer 48 in der SPZ das Kapitel rausgestrichen. 53 zur zweiten Auflage, da war die DDR antizionistisch geworden, war das Kapitel drin. Er erfuhr das immer nur aus den Belegexemplaren. Kann man in den Tagebüchern schön nachlesen. Genau so Muster von innerjüdischer Zionismuskritik, und Klemperer ist da ein Extrembeispiel, werden jetzt aber wieder mit heißen Interessen von Leuten benutzt. Da werden dann auch wieder die Juden, die das auch schon gesagt haben, instrumentalisiert. Und das ist wieder so ein Elite-Ding. Die Laudatio auf Klemperer 95 hielt ein gewisser Martin Walser. Und dieser Text war schon ähnlich schräg und daneben wie die spätere Friedenspreisrede. Aber es war nur ein einziger Journalist, der das mal zum Skandal erklärte, und kein anderer hat da eben groß drauf reagiert. Aber das ist auch wieder so ein Austauschmechanismus, wo der alte Antizionismus jetzt recycelt wird, wo plötzlich Leute entdecken, jüdische Tradition von Antizionismus nur aus dem fiesen Grund, sich selbst zu legitimieren. Interessieren tut die das so überhaupt nicht, es interessiert sie eher einen Dreck. Aber sie berufen sich auf sie. Insofern ist die Präzisierung für die historische Verschiebung wichtig. Und das ist wieder ein Punkt, wo es haarfein ist. Ich würde das Innerjüdische erweitern. Ich sage dieses in Deutschland immer nur, und man müsste das, wenn man schreibt, noch genauer präzisieren und noch ein paar andere Länder nennen. Ich sage es immer nur deshalb, weil ich schon noch Bekannte in Israel habe, die sich selber noch als Antizionisten definieren. Und die will ich eigentlich nicht zu Antisemiten erklären. Dafür leisten die sozusagen nicht das Hinreichende, um das zu tun. Ich ärgere mich zwar teilweise darüber, wenn sie die Sachen dann auch in Deutschland so rüberbringen, aber da ist die Diskussion mit denen auch schwierig. Und das aber, es ist für mich einfach nur eine Grenzsitzung, dass man jetzt nicht so in diesen bekannten linken 180-Grad-Wendungen, der Antizionist von gestern und eifrigste Palituch-Schwenker erklärt jetzt plötzlich jeden Antizionisten, egal wo auf der Welt und auch in Israel, zum Antisemiten, sowas nicht mitzumachen.
Ja, ich möchte ein paar Worte zu dem Begriff des verkürzten oder der verkürzten Kapitalismuskritik sagen, Thomas. Der Begriff ist so, der hat sich so eingebürgert, und für sich genommen ist das ja erstmal nur, kann man sagen, na gut, da hat jemand halt eine Kapitalismuskritik, die ist nicht hinreichend. Na gut, an welchem Maßstab wird es gemessen, wo sind die Verkürzungen? Also das ist ja erstmal da nicht drin, aber es ist zu so einem Begriff geworden, der mehr oder weniger identisch gesetzt wird mit Antisemitismus. Und das ist selber schon eine Verkürzung. Ja, also gerade Leute, die sich da auf den klassischen Text von Moshe Postone beziehen, machen das gerne. Und Postone macht das explizit nicht. Er spricht nämlich nicht von verkürzter Kapitalismuskritik, sondern von, ich sagte es eben, fetischistischem Antikapitalismus. Das ist was anderes. Das ist nämlich ein ganzes Syndrom, sozusagen ideologisches Syndrom, wo bestimmte Muster zusammengeschlossen werden. Eben dieses nicht greifbare des Kapitalismus, einerseits diese Aufspaltung in abstrakt und konkret stattfindet und die Zuschreibung des Abstrakten an die Juden und damit auch die Personalisierung vollzogen wird. Und das sind jetzt nur so die ganz groben Stichworten gesagt. Das ist der fetischistische Antikapitalismus, an dem gibt es natürlich nichts anzuknüpfen. Also wenn jemand, da sind wir uns einig. Ich denke aber, vielleicht ist sogar der Begriff der verkürzten Kapitalismuskritik in diesem Zusammenhang dann auch zu verwerfen. Also ich denke, ich bin hier für Präzisierung, also zu sagen, wo gibt es hier tatsächlich einen antisemitischen Muster, die also tatsächlich sich diesem fetischistischen Antikapitalismus annähern oder ihm entsprechen. Und dann gibt es natürlich bestimmte Formen, gut, man kann den Begriff, ich bin da selber unsicher, soll man den Begriff überhaupt, bringt der überhaupt was, weil er eben schon so besetzt ist. Welche Verkürzungen sind das überhaupt? Das ist die Frage. Und natürlich ist es so, dass nirgendwo in keiner Vermittlung von Kapitalismuskritik wird man auf sozusagen ein Bewusstsein treffen, was schon kapitalismuskritisch ist. Insofern wird man immer anknüpfen müssen an bestimmten Formen von Kritik, die nur einzelne Punkte betreffen, die auch mit allerlei schrägen Ideologien vermengt sind. Und was dann da möglich ist, das kann sich erst in der Auseinandersetzung zeigen. Allerdings ist dieser Begriff der verkürzten Kapitalismuskritik, so wie er jetzt eingeführt ist, ja immer nur bezogen auf dieses Problem des Gegensatzes schaffendes, raffendes Kapital und das Ausspielen abstrakt gegen konkret, also genau diese Muster, die auch im Antisemitismus auftauchen. Wenn wir das so allgemein fassen, wie du das gesagt hast, Thomas, also dass es immer auf Verkürzungen, man immer auf Verkürzungen trifft, dann geht das aber auch weit über die klassische Linke hinaus. Weil das Problem zum Beispiel, sich verkaufen zu müssen, den Zwang, der Druck, diese Selbstdisziplinierung, die damit verbunden ist und so weiter und so fort, dieses Empfinden, auch gewisse Formen der Kritik daran, die sind natürlich allgegenwärtig. Die Frage ist halt dass eine Kapitalismuskritik muss diese Punkte aufgreifen, muss sich also konkretisieren, sie muss dann für die Muster, die zum Antisemitismus hinführen, einen sehr scharfen Blick haben und da natürlich dann auch tatsächlich das auch benennen, ohne die Leute zu subsumieren. Also weil jemand im Alltagsverstand begegnet einem das natürlich dauernd, dass jemand sagt, Mensch, die Spekulanten hier, was haben die schon wieder angerichtet? Also diesen Menschen zu subsumieren als Antisemit ist natürlich völlig hirnrissig, aber ich kann schon klar machen, dass er hier ein bestimmtes Muster vertritt, was dem Antisemitismus entspricht. Und das muss auch getan werden.
Völlig d'accord. Ich habe auch extra gesagt, ich bin gar nicht mal prinzipiell gegen den Begriff. Deswegen hatte ich extra gesagt, ich bin gegen rede über die verkürzte Kritik am verkürzten Kapitalismusbegriff. Ich will auch dabei bleiben und will, und zwar, das sage ich jetzt ausdrücklich, um von einer konkreten Ecke zu kommen, weil es mir darauf ankommt, die Diskurse, die in Attac geführt werden über die gegenwärtigen Kriege und so weiter, dass sie besser werden, als sie jetzt sind. Und deswegen will ich bei diesem Punkt bleiben jetzt, das heißt beim Punkt vom Irak, weil ich glaube, dass es in Attac keinen zureichenden Diskurs dazu gibt, weil mein Interesse, und außerhalb von Attac gibt es noch schlimmere Sachen, denkt an die Leute mit den 10 Euro für den Widerstand im Irak, ja. Und um diese Formen von, in Anführungszeichen, Antiimperialismus kritisieren zu können, gilt es gleichzeitig, bestimmte Formen von Kritik daran und bestimmte andere Reden über den Irakkrieg ebenfalls zu kritisieren, weil man sonst diese Diskussion in bestimmten Blockaden lässt. Ich werde das erläutern. Thomas Schmiedinger hat sich auf die KP Irak, auf die Arbeiterkommunistische Partei des Irak berufen. Er hätte sich auch auf die kurdischen Parteien berufen können, die alle in dieser Situation sind, dass sie den Sturz des Saddam-Regimes, den ich mir jahrelang gewünscht habe und über den ich sehr froh bin, primär erfahren mussten und auch genutzt haben, als Öffnung eines Raumes, in den sie jetzt ihre eigene Politik platzieren können, und zwar unter veränderten Bedingungen und besseren Bedingungen als unter dem Saddam-Regime. Das ist die gemeinsame Position jetzt dieser drei Parteien. Im Unterschied zu Thomas Schmiedinger aber haben diese drei Kräfte, die ich jetzt benannt habe und die in einer sehr schwierigen politischen Situation zu handeln haben, das sicherlich auch nicht ideale, aber so geht Politik, Kunststück fertiggebracht, auf der Erklärungsebene vor dem Krieg und nach dem Krieg definitiv diesen Krieg zu verurteilen, den Angriff der USA und der Koalitionstruppen auf den Irak zu verurteilen. Sie tun das auch nach wie vor. Sie haben dieses getan und haben gleichzeitig von Anfang an nicht nur erklärt, sondern auch gehandelt in der Art und Weise, wie es in Ihrer konkreten Situation absolut angemessen war, nämlich die Situation und den Raum, der sich geöffnet hat, mit dem Sturz des Saddam-Regimes entsprechend auszunutzen. Ob das dann im Einzelnen richtig oder falsch ist, maße ich mir nicht an zu beurteilen, darum geht es hier auch nicht. Aber das ist die Situation, was weder die AKP noch die KP des Irak noch die kurdischen Parteien und da tatsächlich mag es dann auch die ein oder andere Äußerung mittlerweile geben, auch das ließe sich nochmal erklären, was die nicht gemacht hätten, das als einen antifaschistischen Krieg immer dann und mit besonderer Power zu forcieren, wenn die Rede auftaucht, dass es sich dabei um einen imperialistischen Krieg handelt, worum es sich natürlich handelt. Ich werde jetzt in eine Debatte, ist das so oder so, gar nicht eintreten. Diesen Krieg als antifaschistischen Krieg behaupten zu wollen, das lasse ich einfach als These im Raum stehen, die sich vor der Situation, die man beschreiben kann, selbst blamiert. Da muss ich nicht weiter dazu beitragen. Das ist aber, was geschieht angesichts des Umstandes, dass solche Leute unterwegs sind. Was geschieht, wenn die Diskussion, und das ist das, was ich ja tatsächlich sozusagen auch leide, das bestimmt auch mein Pathos, ja, die ich führe in Attac, wo ich mit bestimmten Antiimperialismen konfrontiert bin, an deren Kritik mir sehr viel liegt. Was passiert angesichts dieser Äußerungen? Es passiert eine Blockade von Diskussionsmöglichkeiten überhaupt. Es passiert das, was in Attac und überhaupt in den letzten Jahren der Linken passiert ist, dass man anstelle zu besseren Begriffen der gegenwärtigen Situation, einer besseren Analyse der gegenwärtigen Situation zu gelangen, sich artikulieren muss, indem man zwei Backen desselben Arsches konfrontiert bleibt, die permanent die Debatten dominieren, weil sie zunächst eben immer da sind. Der Umstand, dass, und wenn er aus der Reise vom Irak zurückkommt, dann kommt er zurück, weil er bei Wadi arbeitet. Das ist eine Hilfsorganisation, die im Irak tätig ist und an der auch noch Thomas Uwe und Thomas von der Ostensacken beteiligt sind, die ihr alle ja aus ihren Jungle World Beiträgen zur Genüge kennt. Das ist also sozusagen die Telefonnummer und es gilt ja auch Tacheles zu reden. Die Diskussion, an der mir gelegen ist, zu einem Imperialismusbegriff und einer Imperialismusanalyse zu kommen, die wirklich anders ist als die traditionelle Linke hatten, wird blockiert, weil man permanent einerseits mit denen zu reden hat. Daraufhin fühlen sich alle anderen wieder, von der anderen Telefonnummer, bemüßigt, ihren Kram wieder zu outen. Man kommt nicht weiter. Mein Interesse, was ich heute hier artikulieren will, besteht darin, lasst uns diesen beiden Backen dieses selben Arsches endlich einen Tritt geben, damit wir andere Diskussionen eröffnen können. Diskussionen, die tatsächlich außerordentlich dringlich bin. Und wenn ich so eher mit Mut in die gegenwärtige Situation schaue, dann hat das damit zu tun, dass ich glaube, dass beide Positionen, diese Form von Antiimperialismus und diese Form von Metropolenrassismus und wie immer man das nennen könnte, langsam ihren Zenit überschritten haben und man anfangen kann, zu anderen Themen überzugehen. Themen, die an derselben Sache hängen. Noch einmal über die These, ob der Krieg im Irak ein antifaschistischer Krieg gewesen sei, kann man meines Erachtens ernsthaft, nur unter sehr eingegrenzten Bedingungen überhaupt reden, glaube ich.
Gut, es ist trotzdem so, dass um eine Replik gebeten wurde, das wird jetzt auch gegeben. Eigentlich sind wir mit dem, was Thomas gesagt hat, aber schon in der Diskussion drin. Wie verläuft die Diskussion jetzt auch? Was sind Probleme? Was behindert völlig in der Diskussion? Und wie kann man da vielleicht auch rauskommen? Ich möchte dann auch wirklich dazu schon übergehen und euch nochmal erinnern. Also ich fand das alles, es ist heiß, es waren lange Beiträge, es ist ein sehr komplexes Thema. Falls noch Fragen da sind, falls ihr noch was loswerden wolltet, also nutzt die Möglichkeit, irgendwie einen Zettel zu schreiben und den vorzugeben. Das habt ihr auf jeden Fall noch. Genau, und jetzt machst du weiter.
Ich halte es für symptomatisch, dass eigentlich hier in einer Veranstaltung über Antisemitismus schon wieder zum Irak diskutiert wird. Und eigentlich will ich das nicht, da aber in mein Vorredner einige Dinge gesagt hat, die schlicht und einfach falsch sind, möchte ich sie richtig stellen. Erstens, die kurdischen Parteien, BUK, KDP und auch sogar die kurdische KP, waren vor dem Krieg deklariert für den Krieg und die BUK und die KDP haben sogar in Waffenbrüderschaft mit den Amerikanern gemeinsam gekämpft. Die haben die Amerikaner haben die Stellung der Ansar al-Islam zum Beispiel bombardiert und der irakischen Armee in Kirkuk und die BUK sind dann rein. Dazu sagen, die waren vorher gegen den Krieg, ist absurd. Der kurdische Ministerpräsident Barham Saleh hat vor dem Krieg dezidiert in einem Treffen der Sozialistischen Internationale in Italien diesen Krieg als antifaschistischen Krieg bezeichnet und die internationale Weltöffentlichkeit dazu gefordert, hier mitzumachen, hat dabei dezidiert Deutschland kritisiert, dass es nicht mitmacht. Man kann darüber anderer Meinung sein, man kann ihnen aber nicht, wie das sehr oft passiert, andere Positionen in den Mund legen, die sie nicht hatten. Die KP war gegen den Krieg, hat sich aber sehr rasch aus der sogenannten Friedensbewegung zurückgezogen, aus Mangel an Distanz zum Regime. Und die Arbeiterkommunisten waren länger drin in der Friedensbewegung, sind aber eine sehr kleine Gruppierung, was aber ihre Positionen nicht richtiger oder falscher macht. Also aus solchen Wortmeldungen, die ich immer wieder höre, die einfach die Positionen der Iraker leugnen, umdrehen, je nach Bedarf verwenden, zeigt der Großteil der deutschen Linken, dass sie nie mit irgendeinem politischen Akteur im Irak gesprochen haben und sich schlicht und einfach nicht für die Iraker interessieren, sondern einen Stellvertreterkrieg über den Köpfen der Iraker hinwegführen. Ein Stellvertreterkrieg mit der USA und das Leben der irakischen Menschen sind wurscht. So.
Zwei Sätze darauf antworten, damit wir dann zu anderen Sachen übergehen. Ist gar nicht auf meinen Mist gewachsen. Die Jungle World hat eine sehr gute Sache gemacht unmittelbar vor dem Krieg. Sie hat nämlich eine Runde aus dem berechtigten Kritik heraus, dass in der deutschen Friedensbewegung Stimmen aus dem Irak nicht zu Wort gekommen sind, was richtig ist und was eine Schwäche der Friedensbewegung anzeigt, eine Tournee gemacht. Mit je einem Vertreter der Kommunistischen Partei des Iraks, einem Vertreter der PUK und einem Vertreter der kurdischen KDP. Auf diesen Veranstaltungen ist genau diese Position, die ich vorher geschildert habe, genau von allen drei Parteien übereinstimmend geäußert worden. Erstens, wir lehnen diesen Krieg ab, wir setzen das als politisches Statement. Zweitens, unser erstes Interesse wird sein, wenn dieser Krieg dann kommt, unsere Positionen zu verbessern, für die Möglichkeiten zu ergreifen, die sich uns dann bieten werden. Es ist klar, dass das eine in sich instabile Position ist, die ich aber ausdrücklich prinzipiell für richtig halte, weil ich sie für eine politische Position halte und weil es politische Situationen geben kann, in denen man zu derart zweideutigen, schwankenden Positionen genötigt ist. Das ist definitiv eine andere Position als die Herren Ostensacken, Uwe und so weiter eingenommen haben. Mir kam es auf diesen Unterschied an und so habe ich es auch eingeführt. Und Schluss an dieser Stelle, damit Schnitt und Raum für andere Sachen. Ach, noch eins muss ich noch sagen. Es ist natürlich Quatsch, dass ich mich nicht für den Irak interessieren würde und so weiter. Ich bin ja beruflich damit befasst und bin Angehöriger einer Hilfsorganisation, die jahrelang entschieden...
Gerade der mit dem Irak gearbeitet hat, rausgeschmissen hat wegen seiner Position.
Sie hat ihn rausgeschmissen in dem Augenblick, wo er tatsächlich diesen Krieg unterstützt hat. Wir haben immer primär... Wir müssen das jetzt so machen, weil so ist die Situation. Das sind diese Blockaden, die ich dann loswerden will. Deswegen ist es für mich eine der letzten Diskussionen dieser Hinsicht. Ich hoffe, dass das dann auch für andere die letzte Diskussion dieser Hinsicht ist, weil sich das auch andeutet. Ja? Wir haben immer zuerst die Friedensbewegung kritisiert, in jedem Augenblick, wo sie die Kritik an den USA und so weiter geführt hat und gleichzeitig in irgendeine Nähe zum Saddam-Regime gezeigt hat. Wir haben immer gesagt, es ist notwendig, dass Saddam gestürzt wird. Wir haben den Krieg von Saddam gegen die Kurdinnen und Kurden, gegen die Schiiten und so weiter immer denunziert und haben gleichzeitig immer gesagt, selbstverständlich kann das nicht, und das ist die Komplexität der Situation, durch einen amerikanischen Krieg gelöst werden oder gar dazu führen, dass man einen amerikanischen Krieg legitimiert. Das ist die konkrete Situation. An dieser Stelle antworte ich dann aber jetzt nicht mehr, damit diese Serie zu Ende ist.
Okay, genau, ich habe es jetzt zugelassen, weil ja doch recht scharfe Angriffe auf beiden Seiten da waren und weil das Bedürfnis ist, Sachen klarzustellen. Schön. Wir hatten trotzdem die Veranstaltung so angelegt und ich möchte auch nicht, dass das runterfällt, auch wenn es jetzt gerade 6 durch ist, dass es um die Diskussion bei Attac gehen soll. Hallo ihr zwei. Dass es um die Diskussion bei Attac gehen soll, die Diskussionsdynamik, die ich auch als sehr problematisch immer wieder wahrnehme. Ich denke, das geht uns allen so. Und es wurden ja, und wie man sie verbessern kann und wie es zu laufen hätte, also wie es optimalerweise laufen sollte. Es wurden ja jetzt auch schon ein paar Sachen gesagt. Also Blockade-Diskussionen zu überwinden, indem man aus einer Polarisierung rausgeht und beiden Extremen keine Aufmerksamkeit mehr schenkt, wenn ich dich richtig verstanden habe. Allerdings auch inhaltlich sorgfältige Grenzen zu ziehen, wo es problematisch wird. Das waren Punkte, die angesprochen wurden. Sorgfältiges Senden, auch implizite Botschaften immer zu beachten und sowas mit zu thematisieren. Ich würde euch jetzt trotzdem bitten, nochmal vielleicht aus euren unterschiedlichen Perspektiven aus Attac heraus, von außen auf Attac, auf die Diskussion, wie sie läuft, nochmal was dazu zu sagen, was ihr als problematisch seht. Und auch was Vorschläge wären, wie das zu verbessern ist.
Ja, also kurz eine Sache. Ich fand Thomas' Bild mit den Arschbacken dann doch ganz witzig. Hast du das frisch erfunden oder reproduzierst du das dauernd? Okay, kam aber spontan. Das war schon gut. Das hast du gerade gesagt, es ginge darum, diese zwei Positionen zu ignorieren. Ich glaube, das geht nicht. Man muss die Arschbacken identifizieren. Vor allem die, die sozusagen in den eigenen Reihen noch mit rumkreisen. Das geht nicht anders, sonst trifft man sie nicht. Und da müssen wir konkret Leute benennen. Dann müssen wir thematisieren, was macht beispielsweise bei dieser schäbigen Nahostkonferenz in Köln eine AG Globalisierung und Krieg von Attac dort als Mitveranstalter. Diese Konferenz war wirklich ein krasses Ding, sowohl was die Vorbereitungsgruppen angeht, die Unterstützer und die Veranstalter, plus dann eben auch Figuren auf dem Podium. Die Konferenz in ihrer Erklärung, Kölner Erklärung, wir unterstützen die Friedenskräfte, die gewaltfreien Widerstand auf beiden Seiten leisten. So eine Erklärung ist doch absolut unglaubwürdig, wenn ich jede Menge Huschis von der 10-Euro-Kampagne dabei habe, ob als Unterstützer oder sogar vorgesehen auf dem Podium. Dass der Göbel von der Jungen Welt dann nicht da war, lag wohl daran, dass die ihr Gruppenmeeting hatten. So blieb er uns erspart. Das heißt, man muss die einzelnen Figuren benennen, man muss auch diese AG nochmal problematisieren und klar machen, was macht ihr da, mit wem zusammen. Das ist auch ein Haufen Arbeit, sozusagen auch nochmal Recherche über Gruppen. Teilweise findet man nette Sachen zufällig. Also es gibt jetzt wieder eine neue Menschenrechtsorganisation, so nennt sie sich. Die boomt im Moment ein wenig bei den deutschen Anti-Ims, weil das ist eine muslimische und man sucht ja jetzt das Bündnis mit den muslimischen Kräften. Nicht unbedingt mit den Islamisten, aber in dem Fall ist das auch noch wahrscheinlich Miligoresh nahe. Diese Organisation nennt sich HDR. Die Abkürzung steht für Human Dignity and Rights. Sitz ist dummerweise wieder in Duisburg. Das ist mittlerweile auch ein Zentrum für die verstrahlten Gruppen aus beiden Fraktionen. Die 10-Euro-Kampagne hat dort ja auch ihr Zentrum. Die verteilten, also dieser HDR verteilte kürzlich ein Flugblatt in Duisburg, geheim, wie Deutschland die israelische Besatzung aufrüstet. Total prima gemacht vom Layout, mehrfarbig, Fotoillustrationen, natürlich ein kleines Kind, was einen Stein wirft, wirkt sogar fast deutschlandkritisch. Am Ende des Ganzen, und das ist mal ein Beispiel, was da so läuft, gab es einen Buchhinweis, Quelle und weiterführend, das Netz. Israels Lobby in Deutschland. Der Buchtitel kam uns bekannt vor. Wir haben ja ein Rechtsextremismusarchiv, das ist ja unser Ding. Das klang wie ein Buchtitel aus dem Hause Gerhard Frey. Und wir erinnerten uns, in der Nationalzeitung war eine ganze Serie zu diesem Buch drin. Also die Spur war prima. Das Resultat war, dieser zweiseitige Flugblatttext dieser neuen boomenden türkischen Menschenrechtsorganisation mit dem hohen Renommee bei deutschen Anti-Ims. Dieser Flugblatttext war wortwörtlich, mit Ausnahme der Hauptüberschrift, ein Artikel aus der Deutschen Nationalzeitung Anfang des Jahres 2003. Pfiffigerweise hat die dann noch diese blutrote Kopfzeile Millionen Türken wollen nach Deutschland, in Slums warten sie auf den EU-Beitritt. Selbst das hat die HDR nicht abgehalten, aus der Nazi so einen Artikel zu übernehmen. Hauptsache er hetzt gegen Israel und er entlarvt eine angebliche zionistische Lobby in Deutschland. Das ist ein Exemplar von Gruppen, die sich da tummeln und die man identifizieren muss, um sie zu kritisieren, um sie erstmal auch zu stellen. Und gegebenenfalls, denke ich zumindest, das sage ich als Externer, muss man dann auch mal Trennungsstriche ziehen. Gestern wurde mal gefragt nach dem Wir. Ich glaube, dieses Wir hat an manchen Stellen ein paar feine Bruchlinien. Einige kann man kitten und bei anderen muss man wirklich einen Bruch vollziehen. Da werde ich noch eine ganze Reihe anderen Gruppen zu nennen, wo man das immer wieder mal verdeutlichen kann und wo es nicht nur um mangelnde Sensibilität geht, sondern wo es jetzt endlich auch mal darum geht, dort zu handeln. Ich hoffe, Thomas, dass du da Attac intern genauso vehement bist wie hier. Das fände ich dann schön, dann ginge das weiter.
Ja, dann ich kann mich auf ein paar Sätze beschränken, dem kann ich nur zustimmen. Also ich habe da nicht so viel Detailkenntnisse, aber das ist ja gerade über diese AG-Globalisierung und Krieg habe ich doch einiges gelesen und ich denke auch, hier muss Attac auch ganz klar Position beziehen. Als jemand, der eher theoretisch orientiert ist, würde ich natürlich den Schwerpunkt darauf legen, auf die Konsequenz, hier auch eine theoretische Aufarbeitung ernsthafter zu betreiben, als sie in diesem Reader betrieben wurde. Also wie gesagt, das war zumindest ein Ansatz, aber ich halte ihn in der Form, wie er vorliegt, doch eigentlich für misslungen, weil er, also es wird eigentlich eine Chance, wurde da vertan, weil überwiegend eine Verharmlosung des Problems stattfindet und eine Abwiegelung. Da, denke ich, muss noch eine viel grundsätzlichere Auseinandersetzung stattfinden. Das schließt solche ganz konkreten Orientierungen auf oder Auseinandersetzungen mit Gruppen überhaupt nicht ein, sondern schließt das natürlich mit ein. Aber es sind doch verschiedene Ebenen, auf denen da gehandelt werden muss. Und in diesem Sinne sehe ich da eher eine Ergänzung.
Ja, ich nehme mal zur Kenntnis, dass zumindest zwei der Podiumsteilnehmer eine Äquidistanz zwischen Leuten, die 10 Euro für Terrorismus im Irak sammeln und zum Beispiel antideutschen Linken oder Leuten, die halt der Meinung waren, dass dort ein antifaschistischer Krieg geführt worden ist im Irak, sehen. Mit dieser neuen linken Mitte wollen Leute wie ich sowieso nichts zu tun haben. Insofern müssen sie auch keine Arschtritte austeilen. Ich denke mir, das ist auch der Grund, warum es halt diese Linke nicht gibt. Es gibt, ich habe in Attac nichts verloren und ich bin zwar hier eingeladen worden und auch gekommen, um euch das zu erzählen, warum nicht, aber es gibt, also für Leute, die glauben, es ist schon unheimlich differenziert, dass sie Antisemiten und Leute, die islamistische Terrorgruppen finanziell unterstützen, auf dieselbe Ebene stellen wie Leute, die der Meinung sind, dass im Irak ein antifaschistischer Krieg geführt worden ist. Daraus wird nichts. Es ist, man kann der Meinung sein, es ist falsch, ein Argument, aber dieses, die einen sind verrückt und die anderen sind verrückt, dass, wenn das die Position oder die differenzierteste Position schon in der Attac ist, dann komme ich zu meinem Ausgangsstatement zurück, dass in der Attac Antisemiten weiter ihren Platz finden werden. Und meine Hoffnung bleibt dann nur, dass sich Attac irgendwann spaltet oder auflöst oder sonst irgendwie zumindest einzelne Leute aus Attac nachdenken und diese Organisation verlassen.
Bevor ich jetzt Thomas sozusagen das Schlusswort erteile, es ist fast Viertel nach, ich habe einen Zettel bekommen und den will ich jetzt dann auch vorlesen. Also, es ist weniger eine Frage als eine Aussage. Der Kollege ist schon gegangen, deshalb lese ich das jetzt einfach vor. Also, als verkürzte Kapitalismuskritik wurde Personalisierung und Vernachlässigung der Strukturaspekte bezeichnet. Genauso ist es eine Verkürzung, Attac oder einzelne Personen pauschal als antisemitisch zu diffamieren. Sie sind, wie Alfred Schruber richtig bemerkte, nicht unbedingt frei von strukturellem Antisemitismus und werden eventuell aufgeschlossen, dies zu reflektieren, wenn die Kritik nicht zu destruktiv wäre. Also auch bezogen auf eine Form von Kritik sozusagen. Gut, das war der Beitrag aus dem Publikum. Und jetzt bist du dran.
Ja, das war jetzt kein Trick. Das ist jetzt so zufällig, dass ich jetzt als Letzter rede. Das will ich wenigstens vorher anmerken. Ich werde auch direkt sagen, wie die Auseinandersetzung in Attac zu führen ist, da wir ja jetzt unnötige Themen hinter uns gelassen haben. Es beschreibt die Problematik der Situation in Attac, dass wir noch immer nicht durch sind mit einer Diskussion, in der eindeutig geklärt ist, dass das Existenzrecht Israels als jüdischer Staat definitiv anerkannt wird. Wir führen diese Diskussion noch immer. Das ist die problematische Situation, die wirklich ernst zu nehmen ist und wo man weiterreden muss. Es gab Veranstaltungen hier, wo, und das auf der Grundlage, dass es eine sozusagen, man merkt das an der daran, dass es so ein schlechter Text ist vom Literarischen her, die Aachener Erklärung, die den gegenwärtigen Konsens wiedergibt und auf die dann immer wieder zurückgekommen wird. Dennoch ist eine Diskussion im Plenum hier dazu geplatzt, immerhin dann wieder geendet, ausdrücklich mit dem Rückkehr auf die Aachener Erklärung, wo das dann wenigstens definitiv festgehalten wird. Und dann, und das ist die wirkliche Arbeit, die zu tun ist, gab es dann weitere Debatten außerhalb des Plenums, weil es im Plenum einfach gekracht ist. Und in diesen Debatten musste man dann eben, und so ist die Situation nach wie vor darauf bestehen, dass dieses die Position ist, die alleine von Attac eingenommen werden kann, Anerkennung und so weiter. Und dann stellte sich raus, und das ist dann so die Schrauben, wie man da drehen muss. Problematisch wurde das nochmal in der Diskussion, weil der Eindruck gegeben war, dass wenn man das so machen würde, man dann bestimmte, die es ja tatsächlich gibt, rassistische Ein- und Ausschlusssysteme innerhalb des Staates Israel und in den besetzten Gebieten legitimieren müsse, und das konnte diese bestimmte Person, das wollte sie nicht unterschreiben. Und hat deswegen wieder angefangen, die ganze Diskussion sozusagen neu aufzurollen, weil es hier um diesen Punkt ging. Und dann musste man sagen, oder in dem Fall musste ich sagen, dass das eine mit dem anderen zusammengenommen sehr wohl geht. Wieso soll es nicht möglich sein, zu sagen, dass es im Staat Israel rassistische Ein- und Ausschlusssysteme gibt und in den besetzten Gebieten? Das kann man natürlich sagen, weil es sich auch so verhält. Das ist überhaupt kein Übergang oder irgendein Grund, warum man gleichzeitig nicht das Existenzrecht Israels als eines jüdischen Staates unbedingt anerkennen muss. Man wird sich mit der überwiegenden Mehrheit der israelischen Gesellschaft genau an diesem Punkt völlig in Einklang befinden. Das gibt an dieser Anerkennung gar nichts zu rütteln. Das bedeutet aber doch, dass sich ein Institut, wie es das im israelischen Staat gibt, dass man einen Pass hat oder dass alle Bürger dieses Staates einen Pass haben und gleichzeitig gibt es einen bestimmten Abschnitt dieses Passes, in dem noch einmal die Nationalität definiert wird und die dann unterschiedlich. Und das führt dazu, dass systematisch die einen etwas können, was die anderen nicht können, je nachdem, welche Nationalitätsbezeichnung man da hat. Das ist ein rassistisches Ein- und Ausschlusssystem, über dessen Abschaffung die israelische Gesellschaft zu befinden hat, wie sie das tut. Die Kämpfe darüber finden dort statt. Sagen kann man das natürlich. Aber das ist überhaupt kein Punkt, die unbedingte Anerkennung des Existenzrechts ist. Das hat damit nichts zu tun. Beides geht so. Und als ich das dann nach einem schwierigen und ermüdenden Gespräch klar gehabt hatte, war an einer einzigen Stelle etwas gewonnen, weil dann das klar war, dieser Punkt, auch für den Gesprächspartner in diesem Fall. So, das ist die Situation und das zeigt man, ich sage das jetzt nicht, um Attac reinzuwaschen, ich finde den nach wie vor schwierigsten Punkt, dass in diesem Reader, dass der von einer Haltung der Abwehr dominiert ist, von einer Haltung des Herabspielens des Problems, von einer Haltung des Reinwaschens, statt, was man auch wird machen müssen, einen anderen Reader vorzulegen, wo man auf die Probleme, wie ich jetzt ja nur einen Teil davon geschildert habe, wirklich eingeht. Ja? Das ist das Problem. Deswegen habe ich das jetzt auch nicht gesagt, um zu sagen, guck, Attac ist doch ganz besser, man kommt ja da, sondern das genau ist der problematische Stand. Und hier muss man eine Diskussion initiieren. Und eine Auseinandersetzung, die dann auch, wenn sie scharf werden muss, aber die eben es erlaubt, tatsächlich in dieser Hinsicht voranzukommen. Das gelingt natürlich nicht, wenn auf der anderen Seite ein solches Passsystem, wie es im israelischen Staat existiert, als rassistisches System geleugnet wird. Und dann ist diese Diskussion, dann kommt man nicht weiter. Also das ist, ich kann jetzt so ohne einen fulminanten Schlusssatz aufhören, weil es einfach um eine fortzusetzende Arbeit geht, ja, die so schwierig und auch so problematisch ist, wie es braucht ja nur, und damit höre ich auf, weil es auch gut ist für uns dann in der fortgesetzten Diskussion, festgehalten zu werden, dass die Anerkennung des unbedingten Existenzrechts des Staates Israel als eines jüdischen Staates in Attac immer noch problematisch ist und wir immer noch dazu Auseinandersetzungen zu führen haben. So, das ist der Stand und den bearbeiten zu wollen, hoffe ich, hat das etwas dazu beigetragen.
Ich danke euch allen, dass ihr da wart und wünsche euch noch einen schönen Abend.